Ja, Fabi kommt auch gleich. Aber vorher kommt noch jemand anders. Liebe Bonnie, komm du doch schon mal nach vorne. Genau, wir werden ein Zeugnis hören. Ein Bericht über das Eingreifen Gottes in Bonnies Leben und besonders in dem Leben ihrer Tochter Trinity. Und Bonnie, wir segnen dich. Das ist eine Riesen-Story, dass du sie richtig gut kompakt hinkriegst und uns trotzdem Gott die Ehre gibst.
So, guten Morgen. Ja, ich bin hier, weil ich konnte es nicht für mich behalten. Weil Gott war einfach zu groß, zu gut ist zu meiner Familie. Dass ich danke, ich muss das erzählen. Weil ich weiß, dass es Familien gibt, die viel durchmachen. Und besonders dieses Jahr meine. Aber Gott hat uns dadurch geholfen. Es geht um meine Tochter Trinity. Am 8. Januar war ich auf Arbeit, wurde ich angerufen und sagte, meine Tochter hat Kopfschmerzen, sie hatte Übelkeit. Und habe ich meine älteste Tochter dahin geschickt, ich sage, hol sie ab. Und sie war auf dem Weg und dann hat sie nochmal die Erzieherin mich nochmal angerufen und meinte, wir waren noch im Gespräch, meinte, ja, sie hat sich nochmal übergeben und so. Und während wir diesem Gespräch waren, ist sie bewusstlos geworden.
Und dann, Bonnie, wie alt ist deine Tochter?
9 Jahre alt.
Ja.
Also ist sie bewusstlos geworden und dann habe ich gesagt, komm, leg jetzt auf, ruf sofort die Feuerwehr, ich mache mich jetzt auf den Weg. Und dann kam ich dann im Krankenhaus an, die sagen, wie die haben CT geordnet. Ich kam da an, was ist los, was ist passiert? Und sagt, nee, sie wird jetzt vorbereitet, sie geht sofort in den OP. Ich sage, was ist denn hier los? Ja, sie hat Hirnblutung. Ich sagte so, hä? Was ist los? Hat sie sich gestoßen? Weil die hatten einen Ausflug an diesem Tag. Dann dachte ich so, hatte sie irgendwie sich gestoßen? Hat sie, meinte, nee, nee, die CT hat nichts gezeigt, keine Hämatome, gar nicht. Aber wir mussten jetzt sofort in den OP. Ich sagte, okay, ich saß nur da und habe einfach nur angefangen zu beten, zu beten, zu beten. Und der Arzt kam dann raus und später kam und meinte, ja, OP ist erfolgreich verlaufen. Aber sie konnte nicht selbstständig atmen. Sie hing in Beatmung, die ganzen Geräte standen da. Ich sagte, was ist denn hier los? Ein Kind, die ich heute Morgen Küssen gegeben habe, sie war so begeistert, zu den Ausflug zu gehen. Und jetzt liegt sie hier so. Was ist hier los? Und ich sagte, Gott, die ganze Zeit, ich bete den ganzen Dezember mit meinen Kindern. Psalm 91, du wirst ihn beschützen. Du wirst meine Kinder beschützen. Nichts wird denn geschehen. Was ist jetzt passiert? Und dann Gott sagte zu mir, ja, du gehst jetzt in deine dunklen Tal, aber ich bin bei dir. Und dachte ich, okay, wir gehen da durch, meinte er, ja, gut, es geht weiter. Und dann bis 5 Uhr morgens, sie konnte nicht selbstständig atmen, man konnte sie nicht aus diesem Gerät rausnehmen. Ich betete weiter und dann fing an ein bisschen nach und nach und dann meinte er, okay, jetzt geht die nächste Untersuchung, um herauszufinden überhaupt, warum sie Hirnblutung hatte. Und dann war morgens, wurde alles eingepackt irgendwie, und dann ist sie nur noch durch die Fluren mit den ganzen Ärzten und Erste-Hilfe-Koffern irgendwie rannten durch die Flure im Charité-Virchow. Sofort irgendwie wurde dann Angio gemacht und genau mit Kontrastmittel und so viele Spezialisten. Und dann wurde festgestellt, sie hatte AVM, nennt sich das. Also so eine Malformation, das war wohl angeboren und die ist geplatzt. Und die Stelle, wo es geplatzt war, war sehr gefährlich, weil es ist irgendwie fast irgendwie schon, das ist im Kleinhirn passiert und das, es läuft dann in dem Stammhirn. Und dann aus diesem Angio sofort raus, ganze Feuerwehr angerufen und es lief so viele Ärzte irgendwie in dem Raum und dann sofort das Kind gepackt in den Transporter, weil die sagten mir, die können sie nicht da in Virchow operieren. Also sie muss in Mitte verlegt werden. Mit Sirene sind wir dann immer, wenn die gelaufen fahren, stopp, 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 in ihr Hirn wieder ein bisschen, weil sie hat ja Hirndruck gehabt. Und das, diese ganze Tortur, bis wir dann in Virchow angekommen sind, sofort irgendwie reingerannt in den OP. Und dann wurde mir erklärt, was wird jetzt gemacht? Ja, ihr Schädel wird geöffnet, um dieses AVM zu entfernen. Ich sagte, sie ist 9 Jahre alt, das ist doch ein Schlaganfall. Sie ist 9 Jahre alt, meinte, ja, deswegen, wir können das hier nicht operieren, weil wer das operieren kann, ist in Virchow. Und das ist nur eine Professor, die das operieren kann. Und ich saß dann da, dachte so, Gott, das kann doch wohl nicht sein hier. Ich bin jetzt in meinem schlimmsten Albtraum, was ist denn hier? Und dann kam ein Freund von mir, der Pastor, auch ist da in Virchow dann, in Mitte. Dann sage ich, meinte, komm, lass uns beten. Ich sagte, ja, nee, bevor wir anfangen zu beten, komm, der hat mir gesagt, der Name von dem Professor, die sie jetzt operieren wird. Ich sage, hol denn sein Bild raus, wir müssen sie jetzt im Gebet mit reinziehen. Dann kam der Name raus, dann sah ich, der heißt Peter bei Kosi. Dann sagte ich so, hä? Dann Gott sagte zu mir, der ist Peter. Ich sag, weißt du, was das bedeutet? Ich sage, ja, weil mein Tochter, sein Patenonkel, aber auf Englisch heißt das Godfather. Und sagt, dein Godfather, Peter, der wird dich jetzt operieren. Weißt du, was das bedeutet? Dann sagte ich, ja. Ich sagte, ja, mein Gott ist im OP mit ihr. Mein Godfather, mein Vater, mein Gott, der ist da. Der wird sie jetzt operieren. Dann war ich so beruhigt in diesem Moment. Ich war so beruhigt. Ich sagte, es ist kein Problem. Sie ist in guten Händen. Gott ist bei ihr. Und dann die OP ging fast 4 Stunden. Dann kamen die raus und sagten, ja, es ist gut verlaufen. Und dann waren wir dann fast 2 Wochen Intensivstation. Und diese Geräte permanent, und ich gucke, sagt, so eigentlich zweimal jetzt in den Schädel operiert. Zweimal hintereinander weg. Und dann die ganze Zeit. Und dann, bis sie irgendwann mal zu sich kam, konnte, sie war wieder in Beatmungsmaschine. Aber diesmal ging es das besser, dass sie aus der Maschine rausgenommen wurde. Und dann ging es dann diese ganze Prozedere und ich halte mich an den Psalm 41. Ich habe mich in diesem Psalm so festgehalten. Ich sage, du hast gesagt in deinem Wort, irgendwie Psalm 41, 3, 4. Sagt, du wirst sie pflegen. Du wirst sie pflegen, bis sie gesund wird. Du wirst ihre Gesundheit komplett wiederherstellen. Weil die sagten mir, ja, es wird vielleicht Probleme geben und dies und jenes, weil sie am Hirn operiert und sie konnte sich nicht bewegen, weil es war ein kleines Hirn, wo die ganze Bewegung gesteuert wird. Sie konnte auch nicht sehen. Und ich sagte, nein, du wirst sie komplett wiederherstellen und es wird nichts von dieser Krankheit wieder übrig bleiben. Und ich habe das immer wieder mit ihr gesagt, bis wir in der Reha kamen. In der Reha kam sie auch liegend an, weil sie konnte noch nicht mal sitzen. Alleine in der Bettkante, sie kippte sofort um. Sie konnte nicht alleine essen. Und dann in der Reha kamen wir an, dann fing an die ganze Therapien und so weiter. Dann sage ich mir, nein. Dann haben wir einen Pflegerollstuhl. Ich sage, nein, sie wird hier rauskommen mit ihren Beinen aus dieser Reha raus. Ich werde nicht mit dem Rollstuhl nach Hause gehen. Ich werde mit keinen Hilfsmitteln nach Hause gehen. Meine Tochter, die hier, sie wird mit ihren Beinen hier rauskommen. Und dann halte ich mich da dran und ich habe sogar mit diesem Psalm jedes Mal, jeden Tag mit ihr diesen Psalm, jeden Tag, bis ich schon den Psalm auswendig kannte. Weil am Anfang, sie konnte noch nicht mal richtig sprechen, aber ich habe immer vorgesagt und dann sag, wiederhole, sag das nochmal, immer wieder und immer wieder. Und dann zum Schluss, wenn ich sehe, jedes Mal, es wurde immer besser, dann wechsle ich dann zu dem Punkt, wo ich dann sagte, ich fing nur noch jeden Tag 1000 Mal zu sagen, danke Jesus. Und jedes Mal, 1000 Mal, danke Jesus, immer jede Woche wurde immer besser. Immer wird sich verändern. Jedes Mal, wenn die Hilfsmittel verschrieben haben, haben die wieder geändert, weil sie hat sich schon wieder so fortschrittlich verhalten. Und dann es ging wieder, jede Woche, 1000 Mal, jeden Tag, danke Jesus, danke Jesus. Ich sage, ihre Übungen, wenn wir die Übungen im Zimmer machen, ich sage, komm, lauf, sag danke Jesus, laufe, sag danke Jesus. Bis sie angefangen hat zu laufen, sie fing dann an zu fassen im Zimmer. Ich sagte, sag weiter, versuch weiter und sag danke Jesus, weiter, jeden Tag. Und jeden Tag, es wurde immer besser, jeden Tag, es wurde immer besser. Und dann zu dem Punkt, wo die sagen, wir werden jetzt entlassen. Und meine Tochter konnte endlich laufen. Und sie konnte wieder lesen. Sie konnte lesen. Und sie hat angefangen, mit der Bibel zu lesen. Weil sie konnte noch nicht mal sehen. Aber zum Punkt, mit diesem Psalm 41, nachdem ich sagte, komm, versuch's zu lesen. Und dann fing sie an zu lesen. In der Bibel, bis zu dem Punkt, sie konnte aber nicht in ihre eigene Bibel lesen, weil die Schrift so klein war. Aber bis wir rausgekommen sind, sie konnte in ihrer eigenen Bibel lesen. Das ist. Und sie kann jetzt mitkommen in der Schule, weil wo wir angefangen haben, auch mit der Schule. Sie konnte nicht lesen. Wir mussten von Anfang, Vorschule anfangen, überhaupt zu schreiben. Und jetzt, sie kommt sogar wieder mit in der Schule. Und das ist so, also ich weiß nicht, wo ich anfange. Wie gesagt, ich kann jeden Tag meinen Gott danken. Danke, Jesus, jeden Tag. Und ich lege das jedem ans Herz, wie die Probleme durchgehen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Einfach danke, Jesus. 1000 Mal am Tag einfach danke, Jesus sagen.
Ja, lasst uns zusammen Jesus danken. Jesus ist echt gut. Ja. Einen Moment noch. Ja. Ich habe Trinity letzte Woche getroffen und wir waren vor einem Jahr zusammen auf Kinderreise. Einfach ein tolles, lebendiges Mädchen und ich konnte keinen Unterschied zum letzten Jahr feststellen. Und ich bin so, so dankbar. Das ist echt, echt toll. Genau. Ein Satz vielleicht noch. Du hast so, so viele. Denkst du, dass diese ganze Entwicklung normal war, die ihr jetzt erlebt habt?
Nee.
Nein.
Das kann man nicht normal nennen. Sogar in der Klinik, die sagten mir die ganze Zeit, deine Tochter hatte Glück, deine Tochter hatte Glück. Ich gucke dir an, jedes Mal, wenn die CTs angucken, MIC angucken, deine Tochter hat wahnsinnige Glück. Ich sage, das ist kein Glück. Das ist überhaupt kein Glück. Das ist irgendwie, sie hat den Schutzengel vom Feinsten, weil die sagten mir die ganze Zeit, wo ich die ganze Zeit da durchgehe, Gott, was ist passiert, was ist los? Und dann Gott zeigte mir auch sein Eingreifen. Er meinte, deine Tochter war auf einem Ausflug. Das ist der erste Zeichen. Ich war mit ihr da, weil durch diesen Ausflug, wo sie war, die dachten, sie ist gefallen. Und deswegen haben die CT gemacht und haben festgestellt, dass sie Hirnblutung hat. Ich war da und die haben sofort die Erzieherin, sie hat sich nicht alleine gelassen, weil sie wollte nach Hause gehen. Aber sie ist bei ihr geblieben, weil wenn sie einfach in den Spätdienst gegeben hätte, sie wäre da in der Couch gelegen und sie wird weiter geblutet. Ich meinte, ich war da, sie war auf einem Ausflug, sie war nicht zu Hause. Weil ich hätte sie einfach ins Bett hingelegt, wenn sie sagt, sie hat Kopfschmerzen. Was hätte ich mal anders machen sollen? Selbst, ich bin selber Krankenschwester, aber wenn sie mir sagt, sie hat Kopfschmerzen, ich gebe ihr eine Tablette und sage, leg dich hin. Ja, das ist, was jeder machen würde. Und sie haben gesagt, aber sie ist hier. Sie war so rechtzeitig im Krankenhaus. Sie ist nicht, ja, war 5 Minuten von der Schule ins Krankenhaus. Sie haben sofort festgestellt, was das war. Und sie wurde sofort operiert. Und der Professor war auch im Dienst an diesem Tag.
Ja.
Also.
Gott ist einfach gut, ne? Ja,
weil die sagen mir, es ist so selten. Es ist so selten. Es reicht bei Kindern. Und das, wenn es überhaupt Platz ist, mit 20, 30 und meistens es endet tödlich.
Ja.
Und es ist jetzt passiert und das alles, weil es gibt so viele Sachen, wo Gott mir gezeigt hat, ich war da mit dir. Ich war da, du bist nie, warst nie alleine. Die Engel, deine Schutzengel, die waren da. Und deswegen, ich sagte, ja.
Ja, also danke Gott. Danke, danke. Und danke Bonnie, dass du es mit uns teilst. Genau. Ja. Dann geben wir Gott die Ehre. Amen.
Amen. Amen.
Du darfst dein Mikro an meinen Mann weitergeben. Wow. Ja. Und jetzt machen wir den Übergang zu unserem Psalm von heute. Jetzt müsste man eigentlich Psalm 91 machen. Aber heute in dieser Woche waren die Bußpsalmen dran. Und wir werden uns heute, oder in der kommenden Woche, sorry, sind die Bußpsalmen dran. In der letzten haben wir Psalmen zur Weisheitsliteratur gelesen. Und heute werden Fabi und ich zusammen mit euch diesen Psalm lesen. Und wir machen das zusammen, was hoffentlich viele von uns auch einfach zu Hause machen. Nämlich, dass wir zusammen das Wort Gottes lesen und zusammen rausholen, was bewegt uns da dran. Genau. Ich möchte einfach anfangen mit den ersten 2 Versen. Psalm 32, ein Psalm von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Und wisst ihr was, dieser Psalm, der macht das, was viele Psalmen machen, der kommt direkt zum Punkt. Kennt ihr so die klassische deutsche Erörterung, die man in der Schule lernt? Mit Einleitung und dann stellt man eine Frage und dann hat man das erste Argument und das zweite und das dritte und das vierte, je nachdem wie viele. Und zum Schluss kommt man dann zu dieser Schlussfolgerung und diesem großen Fazit. Und dieses Fazit ist gleich ganz hier vorne. Und wir können es nochmal uns anschauen. Das heißt, wohl dem Menschen, oder dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Wohl dem, ich weiß nicht, wie oft wir das so sagen im Alltag, ich glaube, ich gar nicht. Man könnte auch sagen, gesegnet ist die Person, die. Oder noch mehr, glücklich ist die Person. Und hier finden wir das Wort, was dann in der Septuaginta auch benutzt, das gleiche Wort in der Septuaginta, was dann im Neuen Testament benutzt wird, bei den Seligpreisungen in der Bergpredigt. Glückselig, glücklich sind die, die. Und wie in der Bergpredigt das schon so ist, da kommen lauter Sachen zusammen. Da sagen wir, glückselig sind die geistlich Armen. Man denkt so, hä? Nee, die sind arm. Aber nein, da heißt es glückselig, glücklich. Und so ähnlich ist es hier auch schon. Der Psalmschreiber sagt, glücklich der, dem die Schuld vergeben ist. Und übrigens finden wir das 26 Mal schon in dem Psalm. Also die Psalmen sind eigentlich das Modell für die Seligpreisung. Und was so besonders interessant ist, wir hier in Deutschland, soziologisch betrachtet, nicht politisch betrachtet, ja, sondern soziologisch betrachtet, da unterscheiden viele zwischen Scham- und Schuldkulturen. Wie gehen wir mit etwas um? Was korrigiert? Werden wir durch einen äußeren Faktor korrigiert oder einen inneren Faktor? Durch unser Gewissen, durch unser inneres Verständnis von Regeln? Oder ist es die Gesellschaft, die Kultur, die sagt, du hast einen Fehler gemacht? Und man sagt, soziologisch betrachtet in Deutschland, dass wir grundsätzlich eher in einer Schuldkultur leben. Das bedeutet, dass wir es als unangenehm empfinden, einen Fehler gemacht zu haben. Und dass wir davon ausgehen, dass Menschen ein inneres Gewissen haben, ein Verständnis davon, was richtig und was falsch ist. Und also wir Deutschen, wenn irgendwas nicht läuft, dann, wenn wir im Urlaub sind und irgendwas klappt nicht so gut im Hotel, dann haben wir natürlich als erstes alle eine gute Idee, wie man es verbessern kann. Aber spätestens unsere zweite Frage ist, wer ist schuld? Oder? Wer hat's vermasselt? Und die Antwort ist, auf keinen Fall wollen wir es selber sein. Man kann alles sich zurechtregen, solange wie man es nicht selbst ist. Und ich weiß nicht, wenn ihr kleine Kinder habt, es gibt manchmal dieses Szenario, du betrittst ein Zimmer und alles ist in die Hose gegangen, ja? Meinetwegen hat ein Kind irgendwie Schokolade bekommen, alles verschmiert, Möbel sind verschmiert, Klamotten sind verschmiert, Hände sind total braun, Mund ist verschmiert, alles. Aber dieses Kind kann dich angucken und sagen, ich war's nicht. Das ist das, was ich meine. Also wir leben in einer Kultur, wo es darum geht, wer hat Schuld? Aber wir wollen es nicht sein. Und ich kenne es auch so. Wie gerne argumentiere ich Schuld in meinem Kopf weg? Und jetzt ist dieser Psalm hier und David bringt diese beiden Punkte zusammen und sagt, glücklich der, der Schuld hatte und dem sie vergeben wurde. Und das ist eine richtig, richtig gute Botschaft. Und damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Es kommt das zusammen, was wir immer denken, was gar nicht zusammenkommen kann. Aber es kann zusammenkommen. Unser Gott ist groß, unser Gott ist gut. Und unser Gott begegnet uns in unserer Schuld. Aber das ist die große Frage, Fabi. Was sind denn das da für Worte, die da stehen im Hebräischen, bevor ich sie jetzt falsch betone? Darfst du sie uns erklären und vorlesen?
Zufälligerweise habe ich mich genau auf dieses Thema vorbereitet. Guten Morgen, ihr Lieben. Wisst ihr, was übrigens das Schönste ist, wenn man mit seiner Ehefrau zusammen eine Predigt macht? Die Gespräche davor. Wenn man so austauscht und ist herrlich, wie im Hauskreis, ne? Wenn man so über das Wort redet und jeder sagt seins und ist ja interessant, das habe ich das ja gar nicht gesehen, ich habe das ja ganz anders verstanden, ist cool. Genau, die Frage ist, wir haben hier diese Worte Schuld, wir haben dieses Wort Sünde, wir haben noch ein paar andere Worte und die wiederholen sich sogar dann nochmal im Vers 5 und wir wollen die mal so ein bisschen bestimmen, was die bedeuten, damit wir, genau da stehen sie schon mal ein bisschen drin und jetzt kann auch gleich die nächste Folie kommen, die Folie 4. Genau, danke. Wir wollen es mal ein bisschen durchgehen, damit wir verstehen, was meint David hier. Und das erste Wort, was wir haben, ist das Wort für Sünde, Chata. Und die Wurzel dieses Wortes beschreibt ein Verbrechen, was definitiv eine Strafe verdient hat. Und gemeint ist hier aber, dass womit wir uns gegen Gott versündigen. Was wir Gott gegenüber getan haben, was Strafe verdient. Es geht hier nicht um Gebote. Es geht darum, dass wir nicht mit Gott gewandelt sind. Dass wir ohne ihn versucht haben, durchs Leben zu gehen. Das ist ein Riesenbild, mit dem David ihn anfängt. Dass wir ihn nicht suchen, dass wir nicht seinen Schutz suchen, dass wir nicht seine Lust suchen. Römer 6, Vers 23 passt auch noch mal sehr gut dazu im Neuen Testament. Das ist die Folie 5, glaube ich. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Diese Sünde, wenn wir nicht mit Gott gegangen sind und überall da, wo wir nicht mit Gott gehen, gibt es eine Strafe. Das ist der Tod. Deswegen brauchen wir einen Jesus, der genau deswegen für uns diese Strafe getragen hat, der am Kreuz gestorben ist, damit wir diese Strafe nicht mehr tragen müssen. Und was hier so gewaltig ist, wir sind im Psalm 32, wir sind mitten im Alten Testament und David hat hier so eine quasi neutestamentliche Offenbarung. Ich persönlich glaube, dass David schon eine Offenbarung von Jesus gehabt haben muss. Ich habe 17 Jahre ohne Gott gelebt. Und ich habe eine Menge falsch gemacht in dieser Zeit. Aber ich wusste eigentlich nicht, dass die eigentliche Sünde war, Gott nicht gesucht zu haben. Und als Gott das erste Mal in mein Leben reinkam mit seiner Herrlichkeit, wusste ich, wow, es gibt noch was ganz, ganz anderes im Leben. Bis dahin dachte ich auch, die Christen, die haben immer Antworten auf Fragen, die eigentlich keiner stellt. Aber Gott kam so herrlich, so heilig in mein Leben, dass ich sagen muss, nee, die Christen haben coole Antworten auf Fragen, die keiner stellt. Weil das, was ich da erlebt habe, war genial. Wir gehen zum zweiten Wort, Pascha. Und hier geht es um einen absichtlichen Regelverstoß. Ihr wisst ja, die Juden hatten viele Regeln im mosaischen Gesetz. Es geht hier um Tatsünden. Um einzelne Dinge, wo ich ganz bewusst weiß, eigentlich sollte ich es nicht tun, Gott mag es nicht. Und trotzdem. Das Krasseste, was ich mir da tatsächlich vorstelle, ist, dass die Juden keine Riesengarnelen essen durften. Stellt euch das mal vor. Das durften sie nicht. Das ist das Leckerste überhaupt. Keinen Hunger, keine Meeresfrüchte. Nein, aber ihr versteht, es sind diese kleinen und großen Sachen, die wir tun, wo wir eigentlich selber schon wissen, die sind falsch. Und ich will hier auch schon mal eine Sache sagen. Irgendwann habe ich in meinem Leben verstanden, dass mit jedem Regelverstoß in meinem Leben eigentlich ich eine Entscheidung getroffen habe, Gott auszuladen. Weil ich habe gesagt, Gott, nicht du bist mein Schutz, ich schütze mich selber. Nein, nicht du bist meine Lust, ich hole sie mir selber. Und zu verstehen, da bin ich sehr dankbar auch für die Lehre von Wolfert. Danke, Wolfert, über deine Seelsorgelehre. Dass mit jeder Buße, sind ja bei dem Bußzahlen, dass wir mit jeder Buße für diese Tatsünden ich danach Gott wieder einladen kann, in diesem Bereich Gemeinschaft mit mir zu haben. Und ich habe Gott wieder mehr erlebt. Fazit war, ich wurde süchtig nach Buße. Buße macht süchtig, weil wir mit jeder Buße Gott in einem Bereich wieder mehr erleben. Und wenn wir Hunger danach haben, Gott zu erleben, verstehen wir, überall da, wo ich mir bewusst mache, hey, habe ich Gott noch ausgeladen, kann ich Buße tun und ihn einladen und ihn mehr erleben. Wir haben noch ein drittes Wort, Avon. Und dieses Wort heißt wirklich so Perversion, Verdrehtheit. Das ist total verdreht eben. Und das ist überall, wo die Sünde, die Abwesenheit von Gott in unserem Leben, falsche Moral, falsche Maßstäbe und falsche Handlungen bewirkt. Ich nehme euch mal ein schönes Beispiel. Wenn ich mich früher verletzt gefühlt habe, dann hatte ich eine geniale Strategie. Meine Frau nannte es den T-Rex. Der funktioniert so, also Menschen verletzen mich, ich finde es blöd, dann sage ich einfach so viele gemeine Sachen, dass die anderen mich in Ruhe lassen. Das funktioniert richtig gut. Ist aber in Gottes Augen total zerstörendes und perverses Verhalten. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott reagieren würde. Wie bin ich damit umgegangen? Und da kommt jetzt genau die nächste wichtige Frage ins Spiel. Zieht unsere Sünde, ziehen all die Punkte, wo wir merken, wir leben nicht so, wie Gott es tut, ziehen sie uns von Gott weg oder ziehen sie uns zu Gott hin? Und ich durfte hier lernen, mich zu Gott hinziehen zu lassen. Folie 6. Wir gehen weiter im Psalm, Vers 3 und 4. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr war. Auch David hat mal die Entscheidung getroffen, nee, ich renne mit meinen Sünden vor Gott weg. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir es alle schon mal probiert. Und David hat auch rausgefunden, wie wir alle, es macht es nicht besser. Manchmal wollen wir uns sogar davon überzeugen, dass wir alles richtig gemacht haben. Kennt ihr das? Ich weiß, ihr kennt es. Wir müssen heute nicht darüber reden, wo du in Schuld in deinem Leben hast. Das weißt du selbst am besten, oder? Wer weiß es nicht? Nein, Scherz. Aber die wenigsten, zumindest da draußen, wissen nicht, dass sie damit zu Gott gehen dürfen. Sondern genau diese Schuld in ihrem Leben ist der Grund, warum sie nicht zu Gott kommen. Mein T-Rex-Mode, der hatte natürlich für mich auch immer dieses, ja, die anderen sind da schuld, die haben mich verletzt. Dann muss ich auch was tun. Ich dachte, ich habe ein Recht drauf. Und genau dieses Verhalten, ich schütze mich selber, zieht mich von Gott weg. Aber irgendwann wollte ich es nicht mehr. Und der Herr hat ein wahnsinnig mächtiges Werkzeug in seiner Werkzeugbox benutzt. Ja, was David hier auch sendet, in seiner Hand benutzte mir, um das zu zeigen. Er hat ein richtig mächtiges Werkzeug benutzt, um mir zu zeigen, dass dieses Verhalten blöd ist. Meine Frau. Wir brauchen andere Menschen manchmal, die uns das zeigen. Und Katrin wird uns darum auch mit jetzt uns darüber reden, wie das ist, dass die Sünde uns zu Gott hinführen soll.
Ich glaube, ich würde sogar noch mal ganz kurz bei Vers 3 und 4 bleiben. Wir hatten gerade diesen Punkt, dass David erstmal beschreibt, dass er seine erste Strategie ist, die ich gehe nicht zu Gott, ne? Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Und David beschreibt das, was Fabi gerade gesagt hat, wenn wir nicht zu Gott gehen, es wird hart. Das ist echt, man massakriert sich selber. Und David macht es sehr, sehr, sehr bildlich und sehr drastisch. Aber es stimmt, es ist die Wahrheit. Und man kann sich das noch so schön reden im Kopf, es wird unglaublich trocken in einem. Und das habe ich echt oft erlebt. Und es gibt sogar den Punkt, da sagt er, da verfielen meine Gebeine. Es gibt sogar den Punkt, wo es dir körperlich dreckig geht, weil du nicht Buße tun möchtest. Ich habe das einmal erlebt und das ist, glaube ich, die spontanste Heilung, die ich selber in meinem Leben erlebt habe, dass ich total krasse Rückenschmerzen, wie so einen Hexenschuss oder sowas bekommen habe, ja? Und wirklich krasse Schwierigkeiten hatte, mich zu bewegen. Ich glaube, es waren so 2 Tage. Ich habe damals noch zu Hause gewohnt und dann meinte ich, Papa, kannst du mit mir beten? Und fing er so an zu beten gerade. Und dann hat er gestoppt und meinte, Katrin, gibt es irgendjemanden, den du vergeben musst? Und ich war so, ouch. Ja. Und dann gab es jemanden, über den hatte ich mich so geärgert und so aufgeregt. Und auf einmal fiel mir auf, direkt danach fingen diese Rückenschmerzen an. Ich habe den Zusammenhang überhaupt nicht bemerkt. Ich habe der Person vergeben. Mein Papa hat mich gesegnet. Und es war wie so Schalter um. Alles weg, ja, sofort. Was will ich damit sagen? Ich will nicht damit sagen, dass alle Schmerzen und alle Krankheiten, die wir haben, von Sünde herkommen. Jesus selbst macht es ganz klar, als ein Blinder zu ihm gebracht wird, er sagt, nein, es geht nicht darum, wer gesündigt hat. Aber Jakobus lehrt uns, dass wenn wir krank sind, sollen wir die Ältesten rufen, das Gebet des Glaubens wird uns heilen. Und wenn wir Sünde haben, dann können wir sie bekennen. Und bekennt einander eure Sünden und so werdet ihr Heilung erleben. Also es gibt diesen möglichen Zusammenhang, ja? A heißt nicht B, aber B kann A heißen, mal so ausgedrückt. Es ist mir ganz wichtig, dass wir hier nicht falsch sind. Aber ich möchte nur sagen, das ist auch eine Nebenwirkung, die da stattfinden kann, wenn wir vor Gott kommen und sagen, Gott, es tut mir leid, ich brauche Vergebung. Aber jetzt gucken wir uns an, wie David die Kurve kriegt. Und es ist ein Vers, Vers 5, das ist die nächste Folie, sagt David, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir meine Sünden Schuld. Und in diesem einen Vers haben wir nochmal alle drei Formen von Sünde, die uns Fabi gerade eben hergeleitet hat. Wir haben das, dass wir nicht mit Gott leben. Wir haben, dass wir bewusst das nicht tun, was seinem Willen entsteht. Und wir haben unsere eigenen Regeln, die wir machen, unsere verdrehten eigenen Regeln. Und all das, sagt David, was macht er damit? Er sagt, ich verdecke es nicht mehr. Ich decke es nicht mehr zu. Ich höre auf mit dem, ich rede es mir schön, ich rede es weg, ich ignoriere es, ich gebe allen anderen die Schuld. Ich stoppe damit. Und was macht er? Und es bewegt mich so sehr, weil es ist so einfach. Es ist kein 10-Punkte-Plan, sondern es ist ein 1-Punkte-Plan. David bekennt seine Sünde, seine Schuld, seine Übertretung. Er bekennt es einfach. Und was macht Gott? Er vergibt. Ihr Lieben, das berührt mein Herz, dass wir so einen Gott haben. Ich weiß, man kann es alles ganz, ganz kompliziert machen, aber es ist super einfach. David kommt zu dem Punkt und sagt, ich höre auf, irgendwie daran rumzumachen, ich bringe es zu Gott. Und Gott macht eine Sache, er vergibt. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wisst ihr, warum Gott das machen kann? Das hat Fabi eben schon gesagt. Er ist nicht so, dass er sagt, ach, was sowieso nicht so schlimm. Sondern er ist treu, aber er ist auch gerecht. Und er kann es machen, weil Jesus diese Sünde, weil Gott diese Sünde auf Jesus gelegt hat. Und weil Jesus dafür gelitten, bezahlt hat. Und weil er sie getragen hat. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Sünde bekennen, wir ehren Jesus, wir ehren das Werk, was er für uns vollbracht hat. Nämlich, dass er bezahlt hat, dass er gelitten hat. Und deswegen ist unser Gott treu und gerecht. Und deswegen kann er vergeben und uns reinigen. Und das Schönste an diesem Moment, das hat Fabi eben auch schon erzählt, ist einfach zu erleben, dass es einfach ist und dass dann diese Kraft von Gottes Gnade und von seiner Liebe. Gnade ist unverdiente Segnung, unverdiente Liebe, dass die einfach zu uns fließt. Jedes Mal, wenn wir Gott Schuld bekennen, und dieser biblische Ausdruck dafür ist, wenn wir Buße tun, dann passiert genau das, dass wir die Vergebung Gottes empfangen können. Und diese Vergebung, die ist herrlich, die ist wunderschön. Ich weiß, dass ich so ungefähr 16 war, als ich angefangen habe, diese Kraft von Gnade mehr kennenzulernen. Und wir hatten in dieser Zeit so Intensivabende, Intensivwochen. Wir waren total viel als Gemeinde zusammen, immer und immer wieder in der Gegenwart Gottes. Und wir haben das über Jahre dann auch echt oft wiederholt. Und oft bin ich einfach gekommen, um Gott zu erleben. Und viel habe ich erlebt, dass der Heilige Geist mich dahin geführt hat, dass er mir was gezeigt hat, was ihm nicht gefallen hat in meinem Leben. Und dass ich einfach zu diesem Punkt gekommen bin, ganz unspektakulär, Gott gesagt habe, oh, ich möchte dir das bringen, das tut mir leid. Und bis dahin war ich immer so geprägt, dass ich probiert habe, alles wegzuargumentieren, allen anderen die Schuld dafür zu geben. Ich konnte es gar nicht so gut zulassen, irgendwo überhaupt schuldig zu sein. Und in dieser Zeit habe ich das gemerkt, ich habe das so ganz vorsichtig begonnen, dem Herrn zu sagen, oh, ich glaube, hier muss ich dich um Vergebung bitten. Und wenn man dann diese Liebe erlebt, die man in dem Moment empfängt, die haut einen einfach um. Die ist so cool, die ist so unverdient. Du musst dich nicht von da wieder hocharbeiten, sondern da, wo du bist, einfach auf, wenn man zum Beispiel auf seinen Knien ist, das ist der Moment, es gibt diesen Song, I touch the sky when my knees hit the ground. Du bist eigentlich unten und auf einmal merkst du, der ganze Himmel füllt dich. Und es wird einfach herrlich und schön. Und ich bin süchtig danach geworden, in dieser Zeit, einfach zu merken, ich begegne Gott, wenn ich komme und sage, das muss ich dir bringen. Genau, und von hier geht's weiter, Fabi, mit Vers 6 und 7.
Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will jetzt eigentlich nochmal, weil diese Verse das machen, das wiederholen, was Katrin eben schon gesagt hat. Hier schließt sich dieser große Kreis. Wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt Gott nicht nur, sondern er kommt anders in unser Leben hinein. Er ist nicht nur der Vergeber, er ist der Retter. Ich habe genau, als ich immer wieder gesagt habe, Gott, es tut mir leid, wo ich so reagiert habe, habe ich wirklich eine Offenbarung von Jesus bekommen. Und ich bringe euch mal die Bibelstelle, die Schriftstelle, aber die er las, Apostelgeschichte 8,32, Folie 9. Die Schriftstelle, aber die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. Ich durfte lernen, wenn ich mich verletzt fühle von anderen Menschen, und das kann man wirklich nur, wenn man weiß, Gott rettet. Sonst nimmt man die alten Muster wieder, zu sagen, ich schweige einfach. Ein Freund von mir, der sagt dann immer, wenn er immer etwas Blödes überall sagt, ah, ich nehme es jetzt einfach mal als ein Lob, okay? Aber genau, mache ich auch manchmal den Satz. Aber ich habe gelernt, wenn ich mich verletzt fühle, ist Gott der, der auf mich aufpasst. Er vergibt mir nicht nur da, wo ich falsch reagiert habe, sondern dadurch, dass wir ihn erleben, verändert er uns durch in diesem Bußprozess. Das eine ist ja auch zu sagen, ich entschuldige mich für etwas. Das andere ist ja die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und hier hilft Gott uns auch, nicht nur als der Vergeber, ist ja ein Bußpsalm, sondern, und das ist das Schöne, als der Retter, der wirklich da ist und Dinge so verändert, dass wir nicht mehr auf die alte Art und Weise reagieren müssen. Schatz, jetzt bist du schon wieder mit den nächsten Versen dran. Cool, ne? Folie 10.
Das war flott. Genau, dann lesen wir Vers 8 und Vers 9. Das müsste die nächste Folie sein. Ich scroll mal hier bei mir hin. Und jetzt redet Gott selbst. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Bis hierhin haben wir uns damit beschäftigt, was passiert, wenn wir Gott unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Übertretung, all das bringen, wie er wirklich vergibt. Und dann haben wir, wie eben Fabi schon gesagt hat, gehört, dass da nicht nur Vergebung ist, sondern dass da auch noch Rettung und Schutz dazu kommt. Dass Gott ein Gott ist, der vergibt, der rettet, der bewahrt. Und ich finde, hier geht es jetzt nochmal einen weiteren Schritt weiter. Und man kann das... Wir können vielleicht mal zuerst Vers 9 anschauen. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Also seid nicht so wie Tiere, mit denen man nicht reden kann. Die muss man irgendwie steuern und das muss man immer mit Kraft, ein bisschen mit Gewalt machen. Ich bin jetzt nicht so die perfekte Reiterin. Ich habe darüber vorher nicht nachgedacht, aber in diesem Moment fallen mir so meine Geschichten damit ein. Ich bin einmal über den Kopf vom Pferd vorne rüber geflogen, weil ich ganz doll gezogen habe. Also die Story, die war so. Die ist eigentlich voll verrückt. Ich glaube, ich war 12 oder 11 und ich konnte nicht reiten. Ich hatte vielleicht 2 Reitstunden in meinem Leben gehabt. Und da waren wir im Urlaub und da war so ein Pferdehof. Und da hat man eine Urlaubsbekanntschaft, anderes Mädchen, mein gleiches Alter, die konnte reiten. Und da sind wir dahin und haben uns einfach 2 Pferde ausgeliehen, so als 11-, 12-Jährige. Gut, also sie haben uns die Dinger gesattelt, wir haben uns draufgesetzt und wir sind los. Und dann meinte ich zu meiner Freundin, du, ich kann nur Schritt und Trab. Meint sie, okay, dann gucke ich da drauf, dass wir so reiten. Und dann sind wir ausgeritten, also einfach in die freie Wildbahn rein, ja, ins Gelände. Und wir reiten und erst Schritt, dann Trab. Man muss immer so aufstehen beim Trab, ne? Und dann auf einmal ruft sie mir zu, Katrin, du galoppierst. Und ich war so, oh nein, ich kann das nicht. Ziehe. Und falle vorne über den Kopf rüber. Gut, so funktionieren Tiere. Und so sollen wir nicht sein. Es geht nur mit Gewalt. Und dieses Tier würde nicht alleine sich Gott nahen. Ich weiß nicht, ob hier das Bild aufhört, aber genau. Und jetzt sagt Gott, es gibt einen anderen Weg. Und das ist der, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Gott sagt, komm zu mir. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will mit dir reden. Und es wäre komisch vorzustellen, wenn man sich vorher mit einem Pferd hinsetzt, sagt, komm, wir setzen uns mal kurz, wir unterhalten uns und wir besprechen den Weg, auf den es geht oder so. Geht nicht, die haben keinen Verstand. Aber Gott sagt, du bist anders. Und ich will dich nicht nur durch Buße leiten, dass du was falsch machst und immer wieder zurückkommst, sondern ich will dich dahin leiten, dass du den Weg zu mir kennst. Und dass ich dich führen kann. Ich hatte euch mal erzählt, ich war in Amerika mal bei einer Familie zu Gast. Die hatten einen kleinen weißen Pudel und er war erblindet. Und danach, nachdem es passiert ist, haben die umgeräumt in ihrer Wohnung, in ihrem Haus. Und dieser Pudel ist also immer, wenn er wach war, aufgestanden, ein paar Meter gelaufen, bis er gegen eine Wand, ein Möbelstück, irgendwas gegen gestoßen ist mit seinem Kopf. Der hatte echt Glück, dass er diese weichen Locken da vorne hat. Die waren so ein bisschen wie so ein kleiner Airbag immer. Und dann hat er sich umgedreht und ist einfach in die nächste Richtung gelaufen, bis er angestoßen ist. Und dann ist er wieder, der ist wie so ein, vielleicht heute wie so ein Rasenmäherroboter oder so ein Staubsaugerroboter, einfach so durch die Wohnung gelaufen. Und Gott sagt, so müssen wir nicht sein. Wir können so sein. Wir können leben, wir können gegen die Wand laufen, wir tun Buße, wir drehen um und wir machen es weiter. Aber wir dürfen auch einfach direkt zu ihm kommen und in seinen Rat eintauchen. Wir dürfen ihn kennenlernen. Und wir können die Freude von Buße erleben und es wird immer genügend Situationen und Anlässe für Buße in unserem Leben geben. Aber der Herr bietet uns auch an, dass wir ihn mehr kennenlernen und dass wir mit ihm leben, dass er uns rät. Und dass er uns nicht nur im Nachhinein sagt, ich vergebe dir, sondern dass er sagt, guck mal, das ist der gute Weg. Das ist der Weg, der ist gesegnet. Und wisst ihr, was das eigentlich ist? Das ist Heiligung. Das ist mit ihm zusammen sein, ihn immer mehr erkennen und werden wie er. Und Gott lädt uns ein, dass wir unsere Verfehlung bringen, aber er lädt uns noch mehr darin ein, ihn kennenzulernen und mit ihm zu leben. Und das Schönste daran ist, bei ihm zu sein. Das ist immer das Schönste. Aber was auch Schönes ist, dass wir immer mehr merken dürfen, Gott hat einen Plan. Und Gott führt mich. Und Gott führt mich anders, als ich es sonst machen würde. Aber er führt mich gut. Und ich vertraue ihm immer und immer mehr.
Gott ist gut. Wir nähern uns den letzten beiden Versen des Psalms 10 und 11. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch in dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Und David schreibt diesen Psalm, ehrlich gesagt, damals nicht für uns. Wir waren damals nicht die Zielgruppe für diesen Psalm. Die Zielgruppe war das Volk Israel. Und wenn David hier sagt, der Gottlose, dann meint er nicht die ganzen Nationen um Israel. Weil die waren gar nicht die Zielgruppe dieses Textes. Sondern er meinte, die Juden, die halbherzig mit Gott leben. Die eigentlich sozusagen Gottes Volk sind, aber Gott nicht vertrauen. Und diesen Teil können wir sehr gut ins Jetzt und Heute übersetzen. Der Gottlose, das sind nicht die da draußen, die immer noch denken, die Christen haben Antworten auf Fragen, die keiner stellt. Sondern das sind die unter uns, die sagen, ich bin irgendwie Christ, aber irgendwie vertraue ich Gott doch nicht. Und ich habe das mal so ein bisschen in der Grafik gegenübergestellt, weil David stellt dem Gottlosen den Gerechten gegenüber. Das ist, glaube ich, Folie 11 oder 12. Nils, bist du da? Es wird bestimmt gleich. Genau, danke. Und die Frage ist, was ist der Gerechte? Und das Schöne ist in diesem Text, und damit wird dieser Psalm, der schon im Vollen startet, jetzt nochmal so richtig schön am Ende abgerundet. Der Gerechte ist nicht besser, aber besser dran. Ja, so Ovomaltine, wer kennt diesen Slogan? Damit kannst du es nicht besser, aber länger. Weil es geht nicht darum, dass der Gerechte jetzt irgendwie weniger Sünden hat oder ein perfekteres Leben oder dass wir versuchen, ein perfekteres Leben zu führen, sondern es geht darum, dass er weiß, dass er Sohn ist, dass er zum Vater kommen kann und der Vater immer gerne vergibt. Der Gerechte ist der, der weiß, ich bin Kind Gottes und ich kann mit all meinen Problemen, mit allem, was ich habe, zu Gott kommen. Ich weiß, als wir unseren Sohn aufgenommen haben, da gab es irgendwann so einen Punkt, da hatte er eine Kernschmelze. So richtig ausgerastet. So, bumm. Und wir waren ehrlich gesagt ein bisschen so pädagogisch erschüttert. Und wir haben uns natürlich, wir hatten ganz tolle Psychologen, Berater, Pädagogen. Und die meinten, das ist toll. Das ist richtig toll, weil es zeigt, dass euer Sohn jetzt so richtig bei euch angekommen ist. Sonst würde er sich so ein Verhalten überhaupt nicht trauen. Und es war ernst. Aber genau ist es so mit uns und Gott. Ich mag immer diesen schönen Satz, zu Hause ist da, wo du an den Kühlschrank gehst, ohne vorher zu fragen. Und wenn wir bei Gott zu Hause sind, wenn Gott unser Vater ist, und das ist der Gerechte kann es nicht besser, er muss es nicht besser können, er muss nicht perfekter leben, aber alleine, dass wir als Gerechte wissen, ich kann mit allem, was ich eben nicht besser kann, mit allem, wo ich schwach bin, mit all meinen Fehlern, ich kann zu Gott kommen und er ist da, weil ich bei ihm zu Hause bin. Und genau, dass wir das erleben, verändert uns dann tatsächlich, dass wir Dinge nicht mehr so tun, wie andere sie tun, weil wir Gott erleben und Gott uns verwandelt. Und ich liebe diese letzten beiden Verse des Psalms. Sie enden mit Freude und sie enden mit Fröhlichkeit. Und es ist ein Bußpsalm. Und es geht erst um unsere Sünden. Es geht um unsere Perversion und um unsere Schuld, um unsere Übertretung, unser absichtliches gegen Gott sein. Und er endet damit, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Und jubelt alle, die aufrichtigen Herzens seid, die ehrlich genug sind, mit all dem, was euch bewegt und mit all dem, wo ihr denkt, oh, peinlich oder oh, voll versemmelt, dass ihr damit zu Gott kommt. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Der Gottlose kommt nicht zu Gott, weil er denkt, ich habe so viele Sachen in meinem Leben, die ich ändern müsste, ich schaff's nicht und wenn ich jetzt zu Gott komme, dann geht es mir noch schlechter. Ja, und diese Denke kennen wir, glaube ich, auch alle, die wir hier sitzen. Aber wir sind die, und deswegen liebe ich Buße, die mit allem, du darfst mit allem, was du bist und hast, zu Gott kommen. Und er richtet dich nicht, er nimmt dich an und du gehst mit ihm Hand in Hand durch die Veränderung. Das hat Katrin ja eben auch schon beschrieben. Wir haben jetzt das Abendmahl. Und es ist die beste Möglichkeit, um unseren Glauben an die göttliche Vergebung und an all das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, damit wir zu Gott kommen dürfen mit all unseren Schwachheiten und Fehlern, mit unserer Schuld, um auszudrücken, ich glaube, dass ich so einen Gott habe. Und deswegen lasst uns jetzt dieses Abendmahl praktisch als einen feierlichen Glaubensausdruck von uns nehmen, um genau das zu bekennen. Und vorher, Susan? Gut, sag ich's. Und wenn du vorher merkst, ganz ehrlich, es gibt schon ein paar Klopse in meinem Leben, ich will mich trauen, die zu bekennen, dann gebe ich euch, will ich euch ermutigen, nimm dir entweder jemanden, den du gut kennst, oder wenn du sagst, ich will diese Sünde bekennen, aber sie ist mir peinlich, nimm einfach jemanden, den du überhaupt nicht kennst, geht auch. Und ihr wisst, wenn jemand seelsorgerlich zu euch kommt und eine Sünde bekennt, dann erzählt ihr sie nicht weiter, ne? Ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Genau, aber lasst uns in diesem Sinne jetzt eine fröhliche Buße tun und das Abendmahl nehmen und unseren Gott feiern, der Schuld gerne vergibt und uns ermutigt, fröhliche, bußfertige Menschen zu sein. Und dafür wollen wir das Abendmahl noch einsetzen.
Darf ich noch einen Satz ergänzen? Ja. Ergänzen. Und wenn wir das machen, wenn wir Vergebung empfangen, dürfen wir einfach auch alle Scham Gott abgeben. Das ist ganz wichtig. Die behalten wir nicht. Manche Leute sagen, ja, ich nehme Vergebung an, aber die Scham behalte ich. Nimm das volle Paket an. Nimm seine Liebe an und gib ihm einfach all das andere ab. Deswegen reden wir von fröhlicher Buße. Genau, Fabi holt, glaube ich, die Sakramente.
Ich habe mein eigenes. Sakrament heißt Mysterium. Das ist die lateinische Übersetzung eines schönen griechischen Wortes, weil wenn wir das Abendmahl feiern, kommt Jesus mit einer tiefen Offenbarung zu uns. Das möchte er tun. Das ist in der frühen Kirche so häufig passiert, dass man gesagt hat, das Abendmahl ist ein Mysterium. Wir tun einen Glaubensakt und Gott tut etwas mit einer Offenbarung. Und in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es. Das ist hier schon geschehen, ja, das wurde schon hygienisch einwandfrei vorgebrochen. Und brach es, dankte und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Und Jesus, wir danken dir für dein Leib, dass du am Kreuz geschlagen wurdest, dass du unsere Krankheit auf dich genommen hast und gestorben bist, um unsere Schuld zu tragen und um für uns ein neues Leben zu erkaufen, das wir leben dürfen, um für uns Heilung zu erkaufen, um für uns Wiederherstellung zu erkaufen. Wir danken dir dafür, Jesus.
Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in mein Blut. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Wein trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen einfach neu feststellen, verkündigen, alles, was wir sind, sind wir, weil Jesus sich für uns gegeben hat. Weil er den Tod besiegt hat, weil er auferstanden ist. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass wir es immer wieder in Freude annehmen dürfen. Ich bete für heute dafür, dass du uns heute Offenbarung darüber schenkst, wie sehr du uns geliebt hast, nämlich bis zum Tod, und was du für uns getan hast. Und ich danke dir, dass dein Blut uns definiert, dass dein Blut uns ausmacht, dass es unsere Identität ist, dass es uns erneuert, dass es uns verändert. Ich danke dir für die Kraft, die in uns wirkt.